Einmal durchatmen. Ich hoffe, ihr fühlt euch gut und entspannt. Ja, und falls gerade noch nicht, auch nicht so schlimm, dann hoffe ich, dass diese Podcast-Folge ein bisschen was zu eurem und deinem Wohlbefinden beitragen kann. Heute geht es nämlich um Thailand, beziehungsweise das thailändische Lebensgefühl. Ich bin nämlich aktuell, also genau jetzt in diesem Moment, in einem kleinen Ort namens Pai. Der liegt ganz im Norden von Thailand. Und Pai kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie so eine kleine Oase. Eine Aussteigeroase. Hier leben nämlich nicht nur viele Thais, sondern auch Menschen aus der ganzen Welt, die sich genau diesen Ort, also Pai, als neues Zuhause ausgesucht haben. Und dementsprechend, ihr könnt es euch vorstellen, gibt es hier eine große, tolle Community, ganz durchgemischt, ein großes Angebot an Kursen, an Gruppen, an wöchentlichen Treffen. Vieles dreht sich dabei um einen bewussten Lebensstil, um Yoga, um Meditation, aber auch Kunst, Akrobatik, Sport, Bewegung. Also wenn wir es mal zusammenfassen wollen, alles, was irgendwie gut ist, findest du auch in irgendeiner Form in Pai. Ja, und an diesem besonderen Ort nehme ich heute die Podcast-Folge für euch auf. Und in den letzten 8 Tagen habe ich mich, wenn man so will, wirklich einmal mit vollem Wumps in das Ganze hineingeworfen. Ich habe vieles ausprobiert, zum Teil wirklich tolle neue Erkenntnisse mitgenommen, also manchmal auch nur kleine Sachen, ne, die ich aber in der heutigen Folge mit euch teilen möchte. Und das sind auch Sachen, die sind unabhängig von diesem Ort. Also die kannst du auch woanders in Thailand machen, die kannst du auch zum Teil einfach bei dir zu Hause machen. Unterm Strich soll dich diese Folge dazu ermutigen, häufiger einfach mal was Neues auszuprobieren. Irgendwas, was du noch nie gemacht hast. Ich habe das selber viel zu lange nicht mehr gemacht. Es geht außerdem um Thailand an sich, ums Backpacken, ums Alleinereisen. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schlendern und Reisen, deinem Podcast mit praktischen Tipps und Inspirationen rund um das Thema Reisen. Heute mit einer ganz besonderen und vor allem ganz besonders entspannten Folge. Mein Name ist Kira und ich sag mal, herzlich willkommen in Nordthailand. Ja, ihr habt es bestimmt schon an den Hintergrundgeräuschen gehört. Ich habe heute wieder nur mein kleines Reise-Podcast-Equipment dabei. Da hört man immer so ein bisschen mehr von der Umgebung. Also der ein oder andere Roller, der ein oder andere Hahn könnte euch hier heute um die Ohren flattern. Aber so seid ihr ja irgendwie auch nochmal dieses kleine Stückchen näher mit dran. Und ich habe mir überlegt, dass ich zur Einstimmung einfach mal wieder kurz beschreibe, wo ich gerade bin. Also, ich sitze mal wieder im Schneidersitz auf meinem Bett. Das Bett steht in einem kleinen Holzbungalow und bei dem kann man die Seitenwände so komplett aufschieben. Das habe ich gerade gemacht. Und mein Blick nach draußen, der geht über eine kleine Terrasse und 2 Meter weiter beginnt schon das Reisfeld. Also ich sitze quasi im Reisfeld, wenn man so will. Ja, in diesem Reisfeld steht Wasser. Darin sind noch recht junge, hellgrüne Reispflanzen. Und sobald so ein leichter Wind aufkommt, das ist zum Beispiel gerade der Fall, bewegen die sich so ganz sanft. Das ist sehr schön mit anzusehen. Am Ende des Reisfeldes stehen ebenfalls kleine Holzbungalows. Das sind vermutlich Wohnhäuser von Einheimischen. Ich sehe auf jeden Fall Wäscheleinen mit bunter Kleidung. Ich sehe Bananenpalmen hinter den Häusern. Es ist Wald, am Horizont sehe ich Berge. Und in diesen Bergen, das ist ganz cool, steht so eine große weiße Buddha-Statue. Macht irgendwie nochmal was mit der Atmosphäre. Ja, und wenn das Licht richtig steht, vor allem so Richtung Abend, wenn die Abendsonne rauskommt, dann spiegelt sich in dem Wasser von diesen Reisfeldern, spiegeln sich die Berge. Es ist eine wirklich schöne Atmosphäre, es ist ein toller Blick. Und ich hoffe, den konnte ich euch jetzt so ein kleines bisschen vermitteln. Fangen wir mal ganz von vorne an. Wie bin ich denn eigentlich hier in Pai gelandet? Eigentlich, und das ist Teil der Wahrheit, war mein Plan ein ganz anderer. Ich wollte mit dem Rucksack einmal quer durch Vietnam. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, weil ich aber mittlerweile schon länger auf Reisen bin. Also ich war zuvor ja auch in Alaska, bin ich irgendwie an den Punkt gekommen, dass dieses ständige Unterwegssein, dieses gerade irgendwo ankommen, morgens aber schon wieder weiterziehen, dass sich das stressig angefühlt hat. Also vor allem immer wieder recherchieren, was kommt als nächstes. So viele Entscheidungen, den Rucksack wieder auspacken, wieder einpacken am nächsten Tag. Ich hab's nicht mehr so gefühlt und deswegen meine Pläne spontan geändert. Ich war nämlich vor 7 Jahren schon mal in Thailand, zusammen mit meiner Freundin. Liebste Grüße an dieser Stelle, falls du gerade zuhörst. Ja, und damals haben wir uns quasi in Nordthailand verliebt, vor allem in Pai, in diesen Ort, den ich euch schon beschrieben habe. Und dann war ich in Nordvietnam und habe auf die Karte geguckt und gesehen, dass es von Nordvietnam ja viel näher nach Nordthailand ist, als wenn ich jetzt noch einmal quer durchs Land reisen würde nach Südvietnam. Ja, und dann habe ich einfach alle Pläne, die ich eigentlich bis dato hatte, über Bord geworfen und habe mich Richtung Thailand auf den Weg gemacht. Die beste Entscheidung, by the way. Also finde ich ja sowieso, alles, was man irgendwie so spontan aus dem Bauchgefühl macht, wird meistens gut. Hat sich hier auch wieder bewahrheitet. Ja, und so hieß der neue Plan, einfach mal Zeit am gleichen Ort verbringen, die Seele baumeln lassen, Neues ausprobieren. Aber so einfach ist das nicht möglich, denn wer nach Pai will, muss erstmal eine kleine Tortur über sich ergehen lassen, sprich die Anfahrt. Man startet in Chiang Mai, ist übrigens auch eine tolle Stadt, sehr modern, hat, finde ich, einen sehr jungen, schönen Spirit. Und von dort nimmt man klassischerweise einen Minivan, da passen so 10 Leute rein. Der fährt mehrfach am Tag, kostet umgerechnet auch nur 6 Euro. Für 4 Stunden Fahrzeit finde ich das phänomenal. Ja, aber diese Fahrt hat es eben in sich. Es geht hoch in die Berge, permanent nur bergauf, 662 Kurven lang. Ja, folgend eine kleine Tonaufnahme, die ich unmittelbar nach dieser Fahrt, also direkt nach dem Aussteigen in Pai, für euch aufgenommen habe. Hallo, ich bin jetzt in Pai angekommen und ich sag euch, diese Fahrt war... ja, eine Herausforderung. Es war sehr kurvig. Am Ende war allen schlecht. Ich sag mal so, es war verboten zu essen und zu trinken im Bus. Und zwar nicht, weil der Busfahrer Angst hatte, dass wir krümeln oder kleckern. Sondern ich glaube, der hat einfach schlechte Erfahrungen gemacht. Wenn die Leute dann on top noch was im Magen haben. War nicht witzig, aber jetzt bin ich da. So, und die nächste Geschichte, die müsst ihr mir jetzt einfach glauben. Die klingt zugegebenerweise zu perfekt, um wahr zu sein. Aber ich schwöre, es ist genauso passiert. Also, ich war keine 2 Minuten in Pai, bin gerade aus dem Bus ausgestiegen. Da habe ich etwas auf einer Bank gefunden. Und zwar einen kleinen flachen Stein, von der Größe ungefähr so die Hälfte meiner Handfläche groß. Auf dem war etwas handschriftlich mit einem weißen Stift geschrieben. Ich lese mal vor. No matter where life leads you, go with the flow. Also, wo auch immer dich das Leben hinführt, geh mit dem Flow. Ja, auf der Rückseite stand auch noch was. Da stand drauf, remember, there's always something positive to discover. Smile and love. Also, denk dran, es gibt immer etwas Positives zu entdecken. Lächle und liebe. Wow, krass, ne? Als hätte ich mir das Ganze ausgedacht. Habe ich aber wirklich nicht. Ich habe das so ein bisschen als gutes Omen für meine Zeit in Nordthailand gesehen. Habe mich auch zwischendrin immer wieder an diesen Stein erinnert. Und Moment, ich scroll hier mal ganz kurz durch meine Fotos. Ich glaube nämlich, dass ich den auch fotografiert habe. Moment. Ha! Ich habe ein Foto gemacht. Ich werde das auf Instagram posten. Einfach nur, damit ihr seht, dass es diese Geschichte wirklich so gegeben hat. Ihr könnt mich finden unter Schlendern und Reisen. Wenn ihr mögt, könnt ihr jetzt kurz Pause machen, euch das Foto angucken und dann sehr gerne wiederkommen. Hab mir auch schon überlegt, wenn ich mal so gar nichts zu tun habe in Berlin, dann beschreibe ich vielleicht auch mal Steine und lege die irgendwo hin. Vielleicht an Bahnstationen oder in dem Park. Es ist zumindest ein guter Vorsatz. Mal gucken, ob das dann wirklich so passiert. Ja, okay, krass. Hier hat sich gerade alles geändert. Also ich habe mal kurz für 2,5 Minuten, also es waren wirklich nicht mehr als vielleicht 3 Minuten, Pause gemacht, habe mir einen Kaffee geholt, bin einmal aus dem Bungalow raus. Ja, und bin jetzt klitschnass von oben bis unten. Ich nehme euch mal kurz mit auf die kleine Terrasse. Vielleicht hört ihr das. Willkommen in der Regenzeit. Ja, es regnet wie aus Kübeln und es geht meistens auch wirklich innerhalb von einer Sekunde los. Bams. Und dann Vollgas und dann auch gerne mal für 2, für 3 Stunden. Aber es kann auch wirklich innerhalb von 3 Sekunden wieder aufhören und blauen Himmel geben. Ja, ich sehe tatsächlich gerade nicht mal mehr die Berge am Horizont. Aber ich bin ehrlich, ich finde es sogar ein bisschen gemütlich. Vor allem, wenn ich mich jetzt hier zusammen mit euch aufs Bett setze, eine Runde quatsche. Es ist fast ein bisschen meditativ im Hintergrund. Ich hoffe, für euch ist es nicht zu laut. Ich entschuldige mich. Ich kann nur leider gerade wirklich nichts daran ändern. Ja, jetzt donnert es auch noch. Oh Mann, das war doch bei der letzten Folge schon. Na gut, egal, wir machen weiter. Also, ich bin quasi gerade auf dem Weg zu meiner Unterkunft. Ich habe mir vorab einfach ein Hostel online rausgesucht. Das sah irgendwie nett aus. Die hatten auch Einzelzimmer, was ich ja bevorzuge. 17 Minuten Fußweg, easy. Einmal quer durch Pai, durch den kleinen Ort. Hier leben rund 4000 Menschen, also plus die Touristen. Es gibt im Zentrum eine Art Walking Street, also abends ist das immer wie so ein kleiner Night Market. Da gibt es Essensstände, kleinere Shops, ansonsten ist der Ort sehr breit gezogen, also weitläufig. Viele schöne Cafés, teilweise versteckt in den Reisfeldern. Ja, und einfach viele kleine kreative Orte. Und irgendwann bin ich dann auch an meiner Anlage angekommen. Die ist sehr tropisch, sehr grün, große Bäume, Palmen, ein kleiner Fluss fließt sogar durch die Anlage. Der erste Eindruck ist sehr gut, ja, der zweite nicht mehr ganz so gut. Ich habe vor Ort eine kleine Tonaufnahme für euch aufgenommen. Hallo, es ist mal wieder Zeit für Real Talk. Also, nach wie vor ist diese Anlage wirklich wunderschön. Hier fliegen große Schmetterlinge rum, die ich gerade schon beobachtet habe. Aber ich war gerade auf meinem Zimmer und war duschen und habe während des Duschens festgestellt, dass das Wasser aus der Leitung kommt, braun war. Mal stärker, mal weniger stark. Okay, ich meine, ich stand jetzt schon drunter. War dann halt so und dann bin ich zum Bett gegangen und habe gesehen, dass da vorher Mäuse drauf waren, die da auch was hinterlassen haben. Ach ja, und dachte mir dann, okay, wie mache ich das nachts? Ich habe noch so einen ganz dünnen Schlafsack mit so einem Inlay für genau solche Situationen. Und dachte erst, ich mache das Beste draus und dachte dann, und wenn ich mich nachts aus Versehen aus dem Schlafsack rauspelle, dann liege ich dann doch irgendwie in diesem Mäusebett und das kann auch irgendwie gesundheitsschädlich sein. Und hätte ich es nicht gesehen, wäre das auch alles irgendwie kein Problem gewesen. Aber kennt ihr das, wenn man sowas dann weiß, kriegt man es irgendwie nicht mehr auf den Kopf. Und deswegen habe ich mich jetzt dazu entschieden, noch kurz mein Getränk auszutrinken, noch kurz diesen Blick zu genießen und dann weiterzuziehen. Ja, ich fühle es nicht mehr.
So, jetzt habe ich auch noch einen Frosch vor der Tür, der hier die ganze Zeit reinquakt. Werdet ihr gleich hören. Hört ihr es? Ich glaube, es ist ein Frosch. Klingt lustig.
Na gut, ich habe mich dann mal wieder kurz an meinen Stein erinnert. Go with the flow. Und mein Flow wollte sowas von, dass ich weiterziehe. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Nein, ich habe einen guten Tipp für euch, wie ihr in Südostasien gute Unterkünfte finden könnt. Also einfach online buchen, haben wir ja gerade gesehen, funktioniert nicht immer so gut. Zumal die Diskrepanz zwischen der Darstellung im Internet und dem, was man dann am Ende vorfindet, in südostasiatischen Ländern auch schon mal relativ groß sein kann. Und bei Online-Rezensionen bin ich mittlerweile auch sehr vorsichtig geworden. Mir ist es allein auf dieser Reise ein paar Mal passiert, dass mir vor Ort Rabatt angeboten wurde, wenn ich eine gute Rezension schreibe, also direkt vor Ort. Das ist mir bei Massagen passiert, im Restaurant, das ist mir sogar im Hotel in Hanoi passiert. Darum, wirklich mein Tipp von Herzen, guckt euch die Unterkünfte vorab an. Am besten sucht ihr euch online ein, zwei Hotels, Hostels raus, die gut aussehen, die vielleicht in der Nähe voneinander liegen, dann lauft ihr da einfach mal vorbei. Das hat nämlich direkt zwei Vorteile. Erstens, du vermeidest böse Überraschungen. Zweitens, vor Ort wird dir sehr wahrscheinlich erstmal das schönste Zimmer, was sie noch frei haben, angeboten. Die wollen ja, dass du da bleibst. Und was mir auch ein paar Mal passiert ist, mir wurden einfach alle Räume gezeigt, die noch frei sind und dann konnte ich mir einen aussuchen. Fand ich super. Irgendwie hat man so ein bisschen das Gefühl, man kann mitbestimmen. Ja, und beim Online-Buchen habe ich zudem häufiger mal das Gefühl, dass einem auch einfach irgendein Raum gegeben wird. Also jetzt nicht der Beste, der noch frei ist, sondern ja, der, den man vielleicht ansonsten nicht loswerden würde. Also gerade, wenn man mehrere Nächte irgendwo bleibt, würde ich es wirklich nur noch so machen. Und auf diesem Wege habe ich diese tolle Unterkunft, in der ich hier jetzt gerade im Schneidersitz auf dem Bett sitze, auch gefunden. Einfach vorbeigelaufen. Wenn du oder ihr auch gerne alleine reist oder es vielleicht einfach mal ausprobieren möchtet, würde ich euch empfehlen, nehmt euch irgendeine Art von kleinerem Projekt mit. Also in der meisten Zeit hat man ja auch wirklich tolle Begegnungen, Momente mit anderen Menschen, Gespräche, Erlebnisse. Klar, all das passiert, wenn man reist. Aber es gibt eben auch die Momente, in denen man sich ein bisschen lost fühlt oder so ein bisschen ziellos, auch gerade nicht so richtig weiß, wohin mit sich. Und genau das sind die Momente für dein kleines Projekt. Was könnte das sein? Zum Beispiel, vielleicht wolltest du ja schon immer mal zeichnen lernen. Dann macht es Sinn, dass du immer einen Zeichenblock und einen Stift dabei hast. Oder eine neue Sprache lernen. Dann nimmst du dir diese Momente, um neue Vokabeln zu lernen. Vielleicht wolltest du aber auch schon immer mal ein Buch schreiben oder hast Spaß daran, Briefe und Postkarten zu schreiben. Vielleicht wolltest du stricken lernen. Ich weiß es nicht. Irgendwas wird es ja geben, was du schon immer mal lernen wolltest. Und das könnte dann dein Projekt für die nächste Reise sein. Also, ich habe hier aktuell 2 Projekte. Ja, ich bin sehr ambitioniert. Nummer 1, mein Podcast. Also, wann immer so ein bisschen Leerlauf ist, schreibe ich an meinem Skript. Ich habe extra so einen ganz ollen Laptop dabei, an dem ich jetzt hier auch gerade arbeite. Ja, der ist nicht ganz so unkompliziert, aber dann schreibe ich schon mal was auf. Ich habe außerdem immer noch so ein kleines Notizbuch dabei. Immer wenn irgendein besonderer Moment war, schreibe ich das auch ganz schnell handschriftlich auf, damit der Moment nicht in Vergessenheit gerät. Okay, kommen wir jetzt zu meinem zweiten Thailand-Projekt. Ich klinge ein bisschen wie eine 16-Jährige, aber egal. Macht euch ruhig drüber lustig, ist mir egal. Ich möchte lernen, Roller zu fahren. Yep. Ihr müsst wissen, mein Schicksal ist so ein bisschen die ewige Beifahrerin. Also seit meiner Jugend saß ich immer bei meinen Freundinnen hinten auf dem Roller. Oder heutzutage bei meinem Freund Gregor hinten auf dem Roller. Zum Beispiel, als wir auf Bali waren vor 2 Jahren. Und ich habe das immer so hingenommen. Ja, ich kann das halt nicht. Und irgendwie hatte ich jetzt so dieses Gefühl in mir, nee, ich nehme das nicht so hin. Ich will das ändern. Und ich fand die Vorstellung irgendwie auch schön, dass Nordthailand für immer der Ort sein wird, an dem ich gelernt habe, Roller zu fahren. Zumal man sagen muss, in Südostasien ist Roller ja auch wirklich das Fortbewegungsmittel Nummer 1. Alle fahren hier Roller oder sogar Motorrad. Und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, kommt man der Kultur vielleicht auch noch mal so ein kleines bisschen näher, wenn man sich so fortbewegt wie die Einheimischen. Also bin ich losgestapft zum nächsten Rollerverleih und ich war ganz ehrlich, ich habe zu der Frau gesagt, ich kann nichts, ich würde aber gerne einen Roller leihen und besteht eventuell die Chance, dass sie es mir beibringt. Ja, die Arme war richtig entsetzt, also sie war so richtig so, du hast das noch nie gemacht und du willst jetzt hier einen Roller leihen. Naja, aber sie hat sich meiner angenommen, ich bin glaube ich mindestens 63 Runden auf ihrem Hof gefahren, musste ich auch. Sie hat mir das wirklich sehr kleinschrittig erklärt, aber mit sehr viel Geduld. Und am Ende, es war wirklich lustig, stand die ganze Familie versammelt auf dem Hof und die haben applaudiert und gewunken, als ich davon gefahren bin. Das war richtig schön. Das sind die kleinen Erfolgserlebnisse. Ich sage es immer wieder. Naja, gut. Aber das eigentliche Lernen begann dann natürlich irgendwie erst so im Straßenverkehr. Ich war sehr langsam anfangs, aber habe das durchgezogen. Und jetzt würde ich von mir behaupten, ich bin eine richtig gute Rollerfahrerin. Ja, das ist der Originalsound von meinem kleinen Roller. Oh, ich werde ganz sentimental, wenn ich daran denke, dass ich den jetzt bald wieder abgeben muss. Nee, es war wirklich die beste Entscheidung meines Lebens. Ja gut, nee, auch nicht. Aber es war eine tolle Entscheidung. Ich würde es euch sowas von ans Herz legen. Dieses Gefühl, durch die Reisfelder zu fahren, links und rechts rauschen Palmen, Kühe, Tempelanlagen an dir vorbei. Du hast diesen warmen Wind auf der Haut, vielleicht noch Musik auf einem Ohr, aber bitte nur auf einem, ne? Sonst hörst du den Straßenverkehr nicht mehr. Und dann kurz vor Sonnenuntergang durch die warme Abendsonne zu fahren. Es ist einfach eines der besten Gefühle, ich kann es nicht anders sagen. Bei mir löst das tatsächlich ein ganz ähnliches Gefühl aus, wie als wenn ich auf einem Pferd über eine freie, weite Wiese galoppiere. Ist irgendwie ähnlich, also so ein ähnlicher, fast schon Rausch. Ja, also absolute Empfehlung, aber Achtung, es herrscht Linksverkehr in Thailand. Das ist echt eine Umgewöhnung. Ich habe das echt teilweise so mantraartig in meinem Kopf wiederholt. Links, 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 halte ich links. Und ich würde sagen, 80%, vielleicht sogar mehr der Leute fahren ohne Helm. Ja, nee, das war nicht mein Ding. In Vietnam musste ich das teilweise öfter mal machen, als ich Beifahrerin war und es einfach keinen Helm gab. Aber wenn ihr die Wahl habt, und das habt ihr, wenn ihr selber einen Roller leiht, dann bitte immer mit Helm. So, Mutti hat ihre Ansprache beendet. Und jetzt mal unabhängig vom Rollerfahren, ne? Es kann ja auch was ganz anderes sein, was ihr gelernt habt, von dem ihr ein Leben lang dachtet, ihr könnt es nicht. Wenn ihr es dann doch könnt, ich sag euch, es ist so ein Selbstbewusstseinsboost. Also ich bin schon sehr stolz, dass ich jetzt Rollerfahren kann. Also alleine dafür, für dieses Gefühl, lohnt es sich. Habt ihr schon mal was von Kirtan gehört? So viel vorab, bevor ich sage, was es ist. Es war so eine schöne Erfahrung. Ich hatte meinen ersten Kirtan hier in Pai Und solltet ihr jemals die Chance haben, an einem Kirtal teilzunehmen, auf Reisen oder vielleicht auch in eurer eigenen Stadt, könnt ihr ja mal googeln, ob es sowas gibt. Macht es! So, die Rampe ist hoch, deswegen jetzt die Auflösung. Kirtan ist kurz gesagt das Singen von spirituellen Liedern. Also es hat was ganz Meditatives, weil man immer wieder Mantras wiederholt, die man singt. Und ganz unabhängig von diesem spirituellen Aspekt ist das einfach eine richtig schöne Gruppenerfahrung. Also was ihr zu Beginn gehört habt und was auch jetzt gerade ganz leise im Hintergrund läuft, das ist Kirtan-Gesang und zwar genau der Kirtan-Gesang, der bei meinem ersten Treffen hier in Pai entstanden ist. Kurz zur Einordnung. Ich habe selbstverständlich vorab um Erlaubnis gefragt, ob ich Ausschnitte von diesen Liedern hier im Podcast nutzen darf. Sehr gerne, war die Antwort. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich war ultra nervös vorher. Also ich bin wirklich nicht die beste Sängerin. Ich bin nicht mal eine gute Sängerin und ich habe das auch vorab noch nie gemacht. Zumal ich ja auch niemanden dort kannte. Also ich stand vor der Tür 2 Minuten vorher, habe nochmal tief durchgeatmet und war der Meinung, ach nee, ich glaube, ich gehe doch wieder nach Hause. So viel Lust habe ich da jetzt auch nicht zu. Es war natürlich irgendwie eine Manipulation meiner selbst. Ich hatte einfach ultra Schiss, da hinzugehen, habe mich dann aber doch überwunden und bin sehr dankbar dafür, weil es ganz toll war. Also ich bin reingekommen in einen großen Raum, eigentlich einen Yoga-Raum tagsüber, hatte große Glasscheiben. Tagsüber ist es ein sehr heller Raum, jetzt war es schon dunkel. Deswegen war so eine schummerige, gemütliche Stimmung. In der Mitte stand eine Kerze, war zudem noch eine Lichterkette. Im Kreis lagen Sitzkissen und es waren dann am Ende schon so 30 bis 40 Leute. Und dann ging's los. Ja, vor allem dieser Anfang hat mir sowas von Gänsehaut bereitet. Also wenn diese Menschen, die alle auch irgendwie so eine kräftige Stimme haben, anfangen zu singen, hatte ich wirklich das Gefühl, die Luft vibriert. Also ich hatte das Gefühl, man kann den Sound in der Luft spüren, am Körper, auf der Haut. Und die meisten Menschen haben auch mit geschlossenen Augen gesungen. Ich hatte anfangs auch sehr lange Zeit die Augen zu. Man muss auch überhaupt nicht mitsingen, ne? Man kann sich auch einfach dahinsetzen, das Ganze genießen. Vor allem am Anfang, man muss auch nicht gut singen können, weil diese vielen Stimmen, die tragen dich da einfach durch. Also man hört dich im Zweifel gar nicht. Ja, und das war so entspannend und so schön. Und ich bin mit einem richtig guten Gefühl nach Hause gegangen. Und mit dem Vorhaben, dass ich das in Berlin auf jeden Fall nochmal machen möchte. Also macht das einfach mal. Springt über euren eigenen Schatten. Es lohnt sich. So, ich habe alles gegeben, um euch zu überzeugen. Wenn ihr immer noch der Meinung seid, singen ist nichts für mich, kein Problem. Dann habe ich eine schöne Alternative für euch. Soundbath. Also quasi das Baden im übertragenen Sinne in Klängen und Geräuschen. Soundbath nennt sich das. Das habe ich insgesamt 2-mal gemacht. Da liegst du auch meistens in einem Yoga-Raum. Ach, das kannst du eigentlich überall machen. Es liegen Yogamatten aus, auf denen kannst du dich hinlegen. Oft bekommst du noch eine Decke und ein Kissen. Also du machst es dir so richtig gemütlich. Einmal habe ich noch so ein Kissen für die Augen bekommen. Es hat nach Lavendel gerochen, abgefahren. Ja, und dann liegst du da und dann ist jemand vor Kopf, der quasi mit Klangschalen und anderen Instrumenten, ich glaube eine Flöte war noch dabei und große Gongs, so Schalen, gegen die man gegenhauen kann. Gott, ganz, ganz unprofessionell, wie ich das hier gerade beschreibe. Die Person erzeugt auf jeden Fall Klänge. Und diese Klänge breiten sich im Raum aus und die spürst du. Und ich hatte teilweise das Gefühl, diese Klänge ergeben ein richtiges Muster in meinem Kopf. Also ich habe das Gefühl, diesen Sound konnte ich in meinem Kopf mit Bildern nachmalen. Und mal hast du das Gefühl, linksrum schwirrt der Sound und dann zing, ist er rechts rum und dann spürst du ihn an den Füßen. Und mal hörst du auch nur ganz wenig und dann ist überall auf einmal 20 verschiedene Sounds, also abgefahren. Auch eine große Empfehlung, vor allem sehr entspannend. Also ich bin danach ins Bett gefallen wie ein Stein. Ja, vielleicht ist das was für euch. Bevor ich jetzt weiter über irgendwelche Aktivitäten spreche, würde ich gerne einmal kurz auf meine Erfahrungen mit der Thai-Mentalität eingehen. Ich finde nämlich, die sticht in Südostasien wirklich hervor. Und wenn ich gerade so drüber nachdenke, würde ich fast meinen, dass das Level an Freundlichkeit, an Herzlichkeit nirgends anders auf der Welt so ist. Aber das ist jetzt eine steile These, ne? Das ist sehr subjektiv und das ist gerade auch einfach nur so ein Gefühl. Also Thailand wird ja auch das Land des Lächelns genannt, so als Spitzname. Und ich finde, das trifft zu 100% zu. Wenn ich hier zum Beispiel mit dem Roller durch die Gegend fahre und irgendwie random Leute am Straßenrand sehe und man irgendwie so kurz Blickkontakt hat, dann passiert es einfach super oft, dass man ein richtig offenes, herzliches Lächeln, fast schon Lachen zugeworfen bekommt. Da kommt richtig Energie rüber. Und klar, das kannst du nicht verallgemeinern. Und auch hier haben Menschen einfach mal einen schlechten Tag. Aber so als generelle Haltung würde ich sagen, merkt man das schon. Immer erstmal freundlich sein. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das in Deutschland vielleicht genau andersrum ist. Immer erstmal ein bisschen grumpy, nein. Aber hier fällt es schon auf, dass man irgendwie so eine ganz andere Grundhaltung hat anderen Leuten gegenüber. Oder anderes Beispiel. Ich bin ja gerade hier in so einem kleinen familiengeführten Hotel. Also dieser Bungalow gehört zu so einem kleinen Familienbetrieb. Und wenn ich hier abends nach Hause komme, dann ist das wirklich so, wie als würde man nochmal kurz Mama und Papa guten Abend sagen. Ich komme hier rein, dann werde ich begrüßt, dann werde ich gefragt, wie mein Tag war. Ich wurde sogar schon mal umarmt zur Begrüßung. Und komm, also wo passiert das denn bitte in einem Hotel, dass du zur Begrüßung umarmt wirst? Ja, das ist irgendwie schön. Es ist sehr besonders auf jeden Fall. Und eine Lieblings-Thailand-Geschichte muss ich auch noch mit euch teilen. Ich habe euch ja erzählt, ich war vor 7 Jahren schon mal mit meiner Freundin in Thailand. Und da ist Folgendes passiert. Wir hatten eine längere Busreise, wir sind auch irgendwie mit einem Minibus unterwegs gewesen und wurden am Ende aber wirklich einfach nicht in einer Stadt oder in einem Zentrum rausgelassen, sondern irgendwo im Nirgendwo, einfach am Straßenrand. Und alles, was irgendwie in Reichweite war, war ein Supermarkt. Und da sind wir hingelaufen und damals hatten wir noch keine mobilen Daten, das heißt gar kein Internetempfang. Wir wussten nicht so richtig, wo wir waren, wir wussten nicht, wie wir da wegkommen sollen. Also Taxis oder so gab es da auch nicht. Und wir waren für den Moment so ein kleines bisschen lost. Und dann haben wir einen Verkäufer angesprochen und gesagt, Entschuldigung, können Sie uns irgendwie helfen? Wie kriegen wir denn hier ein Taxi? Wo sind wir denn überhaupt? Und er konnte uns leider auch nicht helfen. Was wir nicht gemerkt haben, wir wurden bei diesem Gespräch die ganze Zeit belauscht. Und zwar von einem kleinen Jungen, ich würde mal schätzen, so 10 Jahre alt oder so. Und der stand wenig später mit seiner Familie, also mit seiner Mutter und seinem Bruder vor uns. Und diese Mutter meinte, ich habe mitbekommen, ihr habt ein Problem. Ihr wisst nicht, wie ihr zu eurem Hotel kommen sollt. Ich fahre euch, gar kein Problem. Und man muss dazu sagen, diese Frau war mit dem Roller dort. Die hatte einen umgebauten Roller, der noch so 2 Sitze an der Seite hatte, für ihre beiden Söhne. Wahrscheinlich 10 und 12 waren die. Und dann hat die ihre Kinder im Supermarkt gelassen, um uns 20 Minuten lang zu unserem Hotel zu fahren. Sie musste ja auch wieder umkehren. Also diese Kinder waren am Ende, glaube ich, 1 Stunde oder so alleine in diesem Supermarkt. Und am Ende, wir wussten gar nicht, wie wir unser Glück fassen können. Wir hatten auch so eine Art von Nettigkeit zuvor noch nicht erlebt und waren, was können wir ihnen denn dafür geben? Wir wollen ihnen Geld geben. Aber sie wollte nichts haben. Also sie war fast beleidigt, als wir ihr dafür Geld geben wollten. Und ich finde, diese Geschichte, die bringt Thailand und das Herz, die Seele von Thailand einfach perfekt auf den Punkt. Ja, dann habe ich hier in Pai noch was wirklich Verrücktes erlebt. War wieder so ein bisschen so ein Go-with-the-Flow-Erlebnis, um jetzt mal meinen Stein zu zitieren. Also ich fahre so mit dem Roller durch die Gegend und komme plötzlich an einem buddhistischen Meditationszentrum vorbei. Das stand ganz groß draußen dran. Und ich habe schon von Weitem gesehen Menschen, die komplett in Orange gekleidet sind, sprich buddhistische Mönche. Ne, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, die haben so orangene Wickelgewänder an. Fand ich irgendwie spannend und dachte, ach, buddhistische Meditation wollte ich doch schon immer mal ausprobieren. Bin einfach vorbeigegangen und habe gefragt, ob ich hier mal meditieren kann. Also auch ein bisschen naiv irgendwie, aber dachte, warum nicht? Und die meinten, kein Problem, komm doch um 14 Uhr wieder, dann haben wir hier eine Meditationssession. Okay, super. Also bin ich um 14 Uhr wiedergekommen. Was mir nicht klar war, das sollte eine 1:1 Meditationsstunde werden. Also nur ein Mönch und ich. Ich wurde in einen großen, lichtdurchfluteten Raum geführt von einem anderen Mönch. Da lag ein einziges Meditationskissen in der Mitte, das war für mich. Darauf sollte ich mich setzen und dann sollte ich abwarten. Und wenig später kam dann mein Mönch hinein und setzt sich 3 Meter entfernt von mir auf einen Stuhl. Ich bin ganz ehrlich, im ersten Moment war es wirklich eine komische Situation, weil es auch nicht so richtig auf Augenhöhe war. Er auf dem Stuhl, ich auf diesem Kissen auf dem Boden. Und ich wusste auch nicht, darf ich dem jetzt in die Augen gucken? Darf ich mit dem sprechen? Oder muss er den ersten Schritt machen? Gebe ich dem die Hand? Auf gar keinen Fall. Also im Endeffekt war es gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil ich einen Mönch gar nicht hätte berühren dürfen. Na gut, es hat sich dann aber rausgestellt, dass er sehr nett war, sehr aufgeschlossen und er hatte wirkliches Interesse daran, mir einmal von der Pike auf zu erklären, was buddhistische Meditation ist. Und es war sehr interessant. Ich versuche das mal in der Mini-Kurzversion für euch zusammenzufassen, was ich da erlebt habe. Ja, ich bin ja hier sehr transparent mit euch, deswegen eine kleine Info. Ich bin heute Abend noch verabredet. Es ist mein letzter Abend in Pai und dementsprechend werde ich diese Podcast-Folge hier auch nicht zu Ende aufnehmen können. Also, der Rest, das Ende, der zweite Teil wird irgendwo anders entstehen, vielleicht in Bangkok. Da bin ich noch für 2 Tage oder vielleicht auch erst zu Hause in Berlin. Ich werde es euch wissen lassen, es tut mir wirklich leid. Es ist ein bisschen eine chaotische Folge. Aber wir sind ja ein Reisepodcast, ne? Da darf man ja wohl auch mal innerhalb der Folge ein bisschen reisen. Das wird ja wohl okay sein. Oh ja, es tut mir leid.
Test 1, 2, 3. Na, wo bin ich gelandet? In Berlin. Ich sitze hier gerade wieder vor meinem großen Mikro. Ich vermute oder ich hoffe zumindest, man hört einen Unterschied. Ah, aber ich bin in Gedanken immer noch da, immer noch in Pai, immer noch in Thailand. Und ich habe mir überlegt, Moment, ich mache mir jetzt hier, damit ich auch mit der Nase ein bisschen ins richtige Thailand-Feeling komme, ein Räucherstäbchen an. So, das stelle ich mir jetzt hier hin. Ja, falls ihr auch schon mal in Thailand wart, habt ihr den Geruch gerade bestimmt auch irgendwie in der Nase hängen. Es riecht ja wirklich überall an allen Ecken nach Räucherstäbchen. In den Tempelanlagen, bei den Leuten zu Hause. Übrigens, also Tempelanlage ist, glaube ich, auch nur so halb richtig. Wenn man professionell sein möchte, dann sagt man in den Wats, also W-A-T geschrieben, Wat ist eine buddhistische Tempelanlage. Und apropos Buddhismus, da haben wir die Brücke geschlagen. Wir wollten ja noch über die buddhistische Meditation sprechen. Also nochmal ganz kurz vorab. Ich bin nur Laie. Ich kann euch nur das wiedergeben, was der Mönch mir erklärt hat. Ich habe das nochmal nachrecherchiert im Internet. Also ne, alles nach bestem Wissen und Gewissen, aber mit wirklich absolut gar keinem Anspruch auf Vollständigkeit. Also seid nicht zu streng mit mir. Also zu Beginn der Session hat er mir gesagt, wir wollen hier heute 2 Dinge schaffen. Erstens ein comfortable body, also einen Körper, der sich wohlfühlt. Einen bequemen, gemütlichen Körper, wenn man so will. Und ein conscious mind, also einen bewussten Geist, den wollen wir herstellen. Und er hat mir das so erklärt, du kannst nur das eine mit dem anderen schaffen. Also du musst dich immer erstmal wohlfühlen, immer erstmal relaxed sein, um dann diesen bewussten Geisteszustand herzustellen. Er hat mich auch, glaube ich, zu Beginn, ich glaube, 10-mal gefragt, ob ich wirklich entspannt bin, ob das die Körperhaltung ist, in der ich mich wohlfühle. Meinte dann auch, du kannst auch nochmal nachjustieren. Ich habe das Gefühl, deine Schultern sehen ein bisschen angespannt aus. Fühl mal in dich hinein. So, und irgendwann hatten wir das dann auch abgehakt und dann ging die eigentliche Meditation los. Und jetzt die Frage an dich, woran denkst du als erstes, wenn du buddhistische Meditation hörst? Vielleicht denkst du an ein langgezogenes Om oder du denkst daran, ein Mantra im Kopf aufzusagen, immer und immer wieder oder an eine Gedankenreise. Vielleicht kennst du auch die Walking-Meditation, da geht man im Raum immer wieder auf und ab. Letztlich, so hat er mir das erklärt, ist das völlig egal, völlig wumps, für welche Art und Weise der Meditation du dich entscheidest. Er meinte sogar, wenn du Lust hast, kannst du dir eine eigene Art und Weise ausdenken. Soweit war ich jetzt noch nicht. Denn all diese Meditationsweisen sind letztlich nur Mittel zum Zweck. Die haben alle den gleichen Zweck, alle das gleiche Ziel. Und zwar einen komplett neutralen Zustand im Kopf zu erzeugen. Also Ziel ist es letztlich, gar keine ablenkenden Gedanken mehr im Kopf zu haben. Erst dann, so der buddhistische Glaube, wenn dich nichts mehr ablenkt, wenn du völlig wertfrei bist, wenn du einen komplett ruhigen Geist hast, dann kannst du Klarheit über dein eigenes Leben erlangen. Ja, und ich habe online noch mal so ein bisschen nachgelesen, um euch jetzt hier auch keinen Blödsinn zu erzählen und habe ein tolles Beispiel gefunden, was genau diesen Prozess veranschaulicht. Man kann sich den eigenen Kopf so ein bisschen vorstellen wie ein Wasserglas, was gefüllt ist mit trübem Wasser. So, und was passiert jetzt, wenn man dieses Wasserglas einfach nur still hinstellt, es nicht mehr berührt, es nicht mehr bewegt? Dann lagern sich mit der Zeit diese trübenden Partikel unten am Boden ab. Und das Wasser wird wieder klar. Und man kann wieder klar durch das Wasser sehen. Und das ist quasi der Prozess der Meditation. Dieses an nichts mehr denken ist quasi das Wasserglas nicht mehr berühren, nicht mehr bewegen. Und dann lagert sich alles unten ab. Und mein Mönch, also der Mönch, mein Mönch, das klingt ja, war halt super ehrlich zu mir und meinte auch, es ist unglaublich schwer, an nichts zu denken. Also die Königsdisziplin ist es tatsächlich, sich letztlich dahinzusetzen und nicht mehr diese Meditationstechniken durchzuführen, sondern einfach schnips an nichts mehr zu denken. Ja, und er selbst meinte auch, er hat jahrelanges Meditationstraining gebraucht, um das überhaupt mal für 5 Minuten zu schaffen. Ja, und es ist auch tagesformabhängig. Manchmal hat man einfach nicht so diese innere Ruhe, um sich dahinzusetzen und die Gedanken auszuschalten. Zumal man ja im Alltag auch immer irgendetwas denkt. Also es ist eigentlich ein sehr ungewohnter Zustand für den Kopf. So, ziehen wir mal ein kleines Fazit. Ich habe mir 1 Stunde lang wirklich Mühe gegeben, diese Meditationstechniken durchzuführen, an weniger zu denken. Und bin sehr entspannt da rausgegangen. Also natürlich hat das Ganze bei mir jetzt gar keinen religiösen Hintergrund gehabt. Aber alleine mal diese Gedankenkreise abzuschalten, dem Kopf wirklich mal eine Auszeit, eine Pause zu gönnen. Und zwar nicht auf Instagram und auch nicht vom Fernsehen oder was weiß ich mit Musik, sondern einfach mal mit gar nichts. Das fand ich sehr wohltuend. Und das ist etwas, was ich mir ganz fest vorgenommen habe, auch in Berlin in meinen Alltag zu integrieren, weil mir das alleine in dieser Stunde so gut getan hat. Ja, und vielleicht ist es ja auch etwas für euch. Vielleicht könnt ihr oder habt ihr Lust, das Ganze mal zu testen. Übrigens, rückblickend ist mir ein Riesenfail passiert. Also Mönche, habe ich ja schon gesagt, tragen diese knallorangefarbenen Wickelgewänder. Und ich habe jetzt gelernt, diese Farbe ist in diesen Meditationsstätten auch wirklich ausschließlich den Mönchen vorbehalten. Niemand anderes darf, soll diese Farbe tragen, aus Respekt. Ich habe ja auch online gerade mal eine Seite geöffnet mit der Erklärung. Also, Orange gilt im Buddhismus als Farbe der höchsten Erleuchtung und der Weisheit, als Farbe der Ergebenheit und der Askese. Wie gesagt, ausschließlich für die Mönche, ne? Und jetzt ratet mal, welche Farbe meine Hose hatte. Ja, und in dem Moment dachte ich auch noch, witzig, jetzt sitzen wir hier auch noch im Partnerlook. Also ich hatte eine knallorangefarbene Hose an. Das war wirklich exakt die gleiche Farbe wie das Outfit des Mönches. Naja, er hat es mich nicht spüren lassen, falls es ihn gestört hat. Das ist sehr freundlich gewesen. Okay, zum Schluss gab es noch eine lustige Situation und sie hat mich mit ein paar Fragezeichen zurückgelassen. Hat mich ein bisschen irritiert. Also, ich hätte mich wirklich niemals, nicht im Traum, auf keinem Planeten dieser Welt getraut, von dieser Situation ein Foto zu machen. Einfach aus Respekt. So, und dann kam dieser Mönch, der mich aber schon in den Raum reingeführt hat, der hat mich dann auch wieder abgeholt und meinte, möchtest du ein Foto machen? Einfach als Andenken von der Situation, du und der andere Mönch, wie ihr hier meditiert. Und dann habe ich gedacht, wenn er schon fragt, gerne, klar. Hat er mein Handy genommen, hat ein Foto gemacht, dann sind wir zusammen zurückgegangen. Dann habe ich zu ihm gesagt, nur kurz zum Verständnis, darf man denn Mönche überhaupt fotografieren? Ich hatte irgendwie immer in Erinnerung, dass man das nicht machen soll. Und dann meinte er, nee, das sei überhaupt kein Problem, solange man eine Regel einhalten würde. Männer und Frauen dürften nicht zusammen auf einem Foto sein. Hä? Aber genau das war ja die Situation. Ich verstehe es immer noch nicht. Vielleicht habt ihr eine Erklärung, vielleicht haben sie auch einfach nur eine Ausnahme gemacht oder sind nicht so streng. Ich weiß es nicht und werde es wahrscheinlich auch niemals erfahren. Übrigens, kleiner Buddhismus-Fun-Fact. Das habe ich bei der Stadtführung eine Woche vorher in Hanoi erfahren. Es gibt ja ganz unterschiedliche Buddha-Statuen. Es gibt ja einmal diesen eher schlanken Buddha und dann gibt es diesen eher ja, etwas voluminöseren, größeren, schwereren Buddha. Und daran, je nachdem wie der Buddha aussieht, könnt ihr erkennen, aus welchem Land er kommt. In Thailand zum Beispiel hat man überwiegend diesen schlankeren Buddha, in Sri Lanka auch. Den breiteren Buddha hingegen gibt es in China, Vietnam, Japan, Korea. Also es ist so ein bisschen so ein Herkunftsmerkmal. Wir kommen langsam zum Ende, aber wir enden mit einem Knaller. Ich habe nämlich noch eine neue Erfahrung gemacht, die ich unbedingt mit euch teilen möchte. Eine Sache, die ich erst in Thailand kennengelernt habe, ich wusste nicht, dass es so etwas gibt und es war wirklich eine der krassesten Erfahrungen, die ich seit langem gemacht habe. Also habt ihr schon mal was von Breathwork gehört? Übersetzt Atemarbeit, Breathwork. Ich habe einen Breathwork-Workshop gebucht, ein 4-stündiger Kurs. Und bevor ich da hingegangen bin, dachte ich, es geht da irgendwie um die richtige Atmung im Alltag, Entspannung, irgendwie tief einatmen, anhalten, 5 Sekunden ausatmen, irgendwie so, ne? Es kam ganz anders. Und auch hier wieder, es ist mir wirklich ganz wichtig zu sagen, ich bin keine Expertin auf dem Gebiet. Ich werde mit Sicherheit völlig unvollständig darüber erzählen. Ich habe lediglich einen Workshop gemacht und werde jetzt meine ganz persönliche Erfahrung mit euch teilen. Also, ich habe natürlich on top noch ein bisschen recherchiert, aber das hier ist jetzt kein wissenschaftlicher Beitrag und das ist auch keine Empfehlung. So, erstmal vorab, Breathwork ist nichts, was du so nebenbei mal im Alltag machst, sondern du nimmst dir wirklich Zeit dafür. Das können mal 5 Minuten sein, das können mal 3 Stunden sein. Und wenn man es zusammenfasst, würde man sagen, man setzt seine Atmung ein, um bestimmte Dinge in seinem Körper zu verändern. Also es geht immer mit dem ersten Schritt los, mit ganz intensiver Atmung. Teilweise sehr schnelles, sehr tiefes Atmen. Unterm Strich einfach sehr viel atmen. Und zwar so viel, wie du es intuitiv im Alltag niemals machen würdest. Und das ist auch echt anstrengend. Also ich lag da und dachte, ich kann nicht noch mehr atmen. Und unser Coach, unser Trainer war dann, nein, weiter, macht weiter, ihr schafft das. Also wenn wir nicht mehr gekonnt hätten, hätten wir aufhören können. Aber um diesen Zustand, den wir erreichen wollten, zu erreichen, mussten wir halt sehr viel, sehr schnell, sehr intensiv atmen. So, und das Ganze hat jetzt verschiedene Ebenen. Da ist was Spirituelles bei, das lassen wir jetzt mal außen vor. Da ist auch ein sehr körperlicher Aspekt dabei. Es gibt mittlerweile viel Forschung. Am besten, wenn dich das interessiert, liest du das selber nochmal nach. Ne? Ich fasse jetzt hier einfach nur zusammen und gebe Inspiration für etwas, was du dann nochmal recherchieren kannst. Und es gibt jetzt eben verschiedene Studien, die sagen, dass man durch diese heftige Atmung den pH-Wert des Blutes verändern kann. In Richtung basisch. Also wir sind ja häufig gerade im Alltag irgendwie stark übersäuert durch Kaffee, durch Süßigkeiten. Und durch diese Atmung, durch das Ausatmen von CO2, ja, reinigst du dein Blut, wenn du so willst. Ganz plump gesagt, du atmest die Säure aus deinem Blut aus. Ja, und dadurch, dass du deinen Körper dann in einen basischen Zustand bringst, soll das stressmindernd sein, entzündungshemmende Effekte haben, schmerzlindernd sein, es soll dein Immunsystem stärken. Und das ist auch schon das ganze Hexenwerk dahinter. Also so simpel ist es. Und bevor ich jetzt gleich endlich über meine Erfahrung damit spreche, ganz kurz eine Warnung. Breathwork kann sehr starke Emotionen hervorrufen. Also Erinnerungen könnten hochkommen, die du vielleicht bewusst oder unbewusst verdrängt hast. Deswegen, wenn du noch gar keine Erfahrung hast, probier das bitte immer nur in einer sicheren Umgebung aus. In einem Kurs zum Beispiel mit einem geschulten Menschen, der dich da sicher durchführt, der auch einschätzen kann, ob das jetzt wirklich gerade das Richtige für dich ist. Also uns wurden vorab auch Fragen gestellt. Fühlt ihr euch in einem stabilen, emotionalen, psychischen Zustand? Habt ihr gerade Schmerzen irgendwo? Ne? Das muss vorher einmal alles abgeklopft werden. So, und jetzt geht's aber wirklich los. Also, was ich hier sagen kann ist, so intensiv habe ich meinen Körper vielleicht noch nie gespürt. Also es war wirklich eine fast psychedelische Erfahrung. Es wird übrigens auch Psychedelic Breath genannt. Das ist ein Synonym für Breathwork. Und hättest du mir gesagt, man hat dir da gerade irgendwie eine starke Droge zugeführt, ich hätte es geglaubt. Alles nur durch intensives Atmen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also es geht los mit einem Kribbeln. Ich hatte das Gefühl, auf meinen Beinen liegen ganz schwere Gewichte, die mich nach unten ziehen. Die Hände ziehen sich auch so ein bisschen zusammen. Das nennt man auch Crab Hands. Daran sieht man bei anderen immer ganz gut, ob sie gerade in diesem Zustand sind. Du spürst dein Gesicht. Also ich habe mein Gesicht ganz intensiv gespürt. Mein Mundbereich hat gekribbelt. Ich hatte eine Art wirklich wie ein Feuerwerk im Kopf. Leuchtende Farben habe ich gesehen. Und was so ein verrückter Nebeneffekt ist, wenn du dieses sehr intensive Atmen hinter dir hast, dann hat dein Körper erstmal für ein paar Minuten oder vielleicht für eine Minute, mal länger, mal 3 Minuten, nicht mehr das Bedürfnis zu atmen. Weil du so gut versorgt bist, weil du so viel Sauerstoff im Blut hast. Und das ist ein ganz irrer Zustand. Also für mich hat sich das sehr, sehr zufrieden angefühlt. Ich hatte so das Gefühl, ich brauche gerade nichts mehr. Ich liege hier nur, mein Körper ist versorgt. Aber das ist sehr individuell. Ne? Dieser Zustand kann sich für jeden anders anfühlen. Und weil ich ja eben diesen Vergleich zum Drogenrausch gezogen habe, es gibt einen entscheidenden Unterschied. Du hast zu 100% jederzeit die Kontrolle. Also wenn du das Gefühl hast, ach, ich weiß auch nicht, ich möchte aus diesem Zustand raus, dann fängst du einfach wieder ganz ruhig, ganz normal an zu atmen. Dann bist du auch in wenigen Augenblicken wieder völlig bei dir. Du spürst deinen Körper wieder ganz normal. Und das ist eben der große Unterschied, ne? Ja, und nach diesem Workshop, nach dieser Session, hatte ich so ein ganz erfrischendes Gefühl im Körper. Das kann ich echt so sagen. Als hätte ich 10 Stunden lang ganz entspannt geschlafen, wäre aufgewacht und es ist Morgen und man hat Energie. Und also mir persönlich tat das sehr, sehr gut. Ich werde mich damit auch noch weiter auseinandersetzen. Da gibt es einiges auch an Theorien. Es gibt auch noch diesen spirituellen Ansatz, mit dem habe ich mich jetzt noch gar nicht befasst. Aber für den Moment, für das einmalige Ausprobieren, war es für mich persönlich eine sehr schöne Erfahrung. Und uns wurde auch gesagt, diese ganz intensiven 4-stündigen Sessions jetzt in diesem Fall sind natürlich auch nicht das, wie man Breathwork dann im Alltag integriert, sondern die meisten Leute nehmen sich morgens mal 5 bis 10 Minuten Zeit für ihre Atmung, um einen guten Start in den Tag zu haben, und dann kommst du auch gar nicht so tief in diesen tranceartigen Zustand, sondern ja, eher wie so eine Breathwork-Light-Version, wenn man so will. So, ganz zum Schluss habe ich noch einen Lifehack für euch. Ich habe auf dieser Reise einen Koch getroffen, einen Schweizer Koch, und der hat aus Interesse einen thailändischen Kochkurs belegt. Und da habe ich ihn so gefragt, was ist so die Erkenntnis, die eine Sache, die du mitgenommen hast? Und da meinte er, sie haben Thai-Curry selber gekocht. Und was er nicht wusste, ist, dass man bei einem guten Thai-Curry vorher die Currypaste anbraten muss. Aus dem Grund, dass erst durch das Braten die ganzen Aromen rauskommen. Und das wollte ich natürlich unbedingt auch noch mit euch teilen hier. So, und im Gegenzug zu diesem wahnsinnig lebensverändernden Lifehack, nein, Spaß. Nein, ich brauche keinen Gegenzug, ich brauche keine Gegenleistung. Ich würde mich einfach von Herzen freuen, wenn ihr aus freien Stücken eine Bewertung da lassen könntet für meinen Podcast. Entweder bei Apple Podcast, bei Spotify, wo auch immer ihr gerade hört. Und falls nicht, auch nicht schlimm. So, so ist es. Also, es wäre schön, es ist kein Muss. Und ich sage herzlichen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Es war eine chaotische Folge, es war für mich eine intensive Folge, weil die Zeit einfach so intensiv war und ich das gerade alles irgendwie auch nochmal so mit euch zusammen verarbeitet habe. Ich könnte noch so viel mehr erzählen, aber die Folge ist jetzt schon viel zu lang geworden. Und ja, womit beendet man so eine Folge? Ich beende sie einfach mit den Worten meines Steins, den ich übrigens am Ende der Reise wieder auf eine Bank gelegt habe. Ihr erinnert euch an den Stein. Also, no matter where life leads you, go with the flow.